Mobility is the key. Wer sprintet, braucht stabile Sprunggelenke. Wer wirft, merkt jede Belastung in der Schulter. Und wer viel läuft, kennt das Ziehen in den Knien. Ich selbst merke das manchmal bei etwas längeren Läufen. Und Gelenke sind einfach die Grundlage für jede Bewegung, egal in welcher Disziplin. Und genau deshalb habe ich mir die Mobility-Routine von Avea genau angeschaut. Das Duo aus Mobilizer und Kollagen-Activator wurde entwickelt, um Entzündung zu reduzieren, die Beweglichkeit zu verbessern und die Regeneration nach harten Sessions zu beschleunigen. Der Mobilizer sorgt für geschmeidige Bewegungen und weniger Steifheit. Und der Kollagen-Activator unterstützt deine Kollagenproduktion, damit deine Gelenke auch langfristig belastbar bleiben. Und das Beste, Avea steht auf der Kölner Liste. Getestet, geprüft und somit sicher für Leistungssportlerinnen und Leistungssportler. Ich habe es getestet und wenn du deine Gelenke fit halten willst, probier es aus. Mit meinem Code ATHLET15 bekommst du 15% Rabatt auf deine erste Bestellung. Avea, Schweizer Qualität für deine Gelenke. Den Link dazu findest du natürlich in den Shownotes.
Was macht für euch den Reiz am Laufsport aus? Was ist für euch das Besondere?
Also ich würde sagen, Laufen ist halt echt ein sehr ehrlicher Sport. Man kann sich nicht mit teurer Technik Leistung erkaufen. So beim, ich bin keine Rennradfahrerin und ich fahre kein Mountainbike, aber was man so gerade vom Triathlon mitkriegt, ist halt, ein gutes Fahrrad ist halt auch schon, hilft schon auch irgendwie dabei. Nur so als ein Beispiel. Und Laufen ist da halt wirklich ehrlich und man muss wirklich viel dafür tun.
Der Leichtathletik-Podcast aus Frankfurt am Main.
In der heutigen Folge des Meinathlet-Leichtathletik-Podcasts begrüße ich zwei der bekanntesten deutschen Podcaster, Blogger und Lauftrainer rund um das Thema vegane Ernährung und Laufsport. Mit über 300.000 Seitenaufrufen pro Monat ist www.beweg.de die mit Abstand größte deutschsprachige Seite rund um das Thema Fitness und vegane Ernährung. Auf der Internetseite findet man vegane Rezepte, Tipps rund um das Thema Laufen und natürlich alles über ihren Podcast. Herzlich willkommen, Katrin und Daniel.
Ja, vielen Dank, dass wir hier sein dürfen, Benjamin.
Ja, wir freuen uns. Hi.
Hi. Euer Angebot rund um den Blog ist ja sehr, sehr umfangreich. Habe ich da jetzt noch irgendwas vergessen?
Also ich denke mal, es war schon eine sehr gute Zusammenfassung. Was mir noch einfallen würde, die Themen vegane Ernährung und Laufen, das sind so die Themen, mit denen wir natürlich damals gestartet sind. Und das ist auch nach wie vor der Kern von dem, was wir machen. Aber so mit der Zeit sind auch noch andere Themen dazugekommen. Also wir schreiben inzwischen und podcasten inzwischen über alles, was uns irgendwie so interessiert. Das heißt auch Minimalismus ist mal dabei, die Themen Nachhaltigkeit, alles, was wir so für uns auch entdecken, kann man auch auf unserem Blog jetzt entdecken. Also es ist jetzt nicht mehr so ganz so fokussiert nur noch aufs Laufen, nur noch aufs Vegansein.
Aber also ein bisschen breiter aufgestellt.
Genau, ja.
Dann komme ich doch direkt zu meiner ersten Frage. Was würdet ihr jemandem sagen, der behauptet, vegane Ernährung und Laufsport, das geht gar nicht?
Dann würde ich erstmal sagen, ich sitze jetzt hier vor dir. Ich ernähre mich seit 9 Jahren vegan. Ich laufe im Schnitt 3000 Kilometer im Jahr. Normalerweise so 2 Marathons und diverse Halbmarathons. Scheint anscheinend doch irgendwie zu funktionieren. Und ich bin ja auch nicht alleine. Und auch nicht nur Daniel. Wir kennen ja ganz viele, viele Leute. Wir haben viele Leser, die das genauso machen. Und es gibt natürlich auch einige prominente Beispiele, die das ebenfalls schon viele Jahre machen oder auch in ihrer, in ihrer sportlichen Karrierezeit gemacht haben. Also zum Beispiel Scott Jurek, so als prominentes Laufbeispiel.
Gibt ja mittlerweile auch viele Leichtathleten, professionelle Leichtathleten.
Da in dem Bereich bin ich nicht ganz so firm, da kennst du dich besser aus, aber.
Ja, auch Kraftsportler gibt's auch inzwischen, die sich vegan ernähren. Also man sieht eben daran auch, dass es eine ganze Bandbreite von Möglichkeiten gibt, sich als Veganer zu ernähren, Sport zu machen. Also deswegen, ich würde die Frage beantworten, stimmt nicht.
Ja. Ganz einfach. Um es ganz kurz zu machen, ja.
Wie seid und wann seid ihr zum Laufen gekommen?
Willst du anfangen, Daniel?
Ja, jetzt muss ich kurz überlegen. Ich bin zum Laufen gekommen mit 17 Jahren. Kurz nach meinem 17. Geburtstag. Ich war eigentlich Ruderer damals. Das war so der erste Sport, der mir wirklich Spaß gemacht hat. Meine Eltern haben mich in alle möglichen Sportvereine geschickt und beim Rudern bin ich dann hängen geblieben. Das hat mir Spaß gemacht. War dann aber irgendwann auch wieder vorbei, so diese Zeit. Und da brauchte ich dann irgendwas anderes, weil damals bin ich 5-mal die Woche zum Rudern gegangen und dann plötzlich gar keinen Sport mehr zu machen. Und das Laufen war Ja, das war so das, was man am unkompliziertesten machen konnte. Man brauchte nur Laufschuhe, konnte aus der Haustür gehen. Man braucht irgendwie kein Sportgerät oder einen Partner dafür. Und da bin ich gelaufen. Und es war genau auch zu der Zeit bei uns in der Schule, gab es so Projekttage. Und ein Lehrer hat das Projekt angeboten von 0 auf 21. Wir bereiten uns zusammen auf den Halbmarathon in Mainz vor. Und da habe ich mit einem Freund mitgemacht und wir haben natürlich auch gleich gesagt, ach komm, Halbmarathon, ja, was soll das? Wir melden uns natürlich gleich für den Marathon an und ich bin dann tatsächlich auch nach einem Jahr als Läufer den Gutenberg-Marathon in Mainz gelaufen und das war eigentlich so der für mich der Einstieg ins Laufen und seitdem bin ich Läufer. Ja, das ist jetzt, wie lange ist denn das her? 2001 war der Marathon, schon ziemlich lange, 19, 18 Jahre.
Ja, ich glaube, so meinen ersten richtigen Berührungspunkt hatte ich so 1987, als ich in Frankfurt an der, nicht in der Startlinie, einfach an der Strecke vom Frankfurt-Marathon stand und zugeschaut habe, weil meine Eltern einen Bekannten hatten, der mitgelaufen ist. Und damals habe ich gedacht, boah, das ist ja total verrückt. Da sind ja auch fast nur Männer mitgelaufen und die Hälfte unter 3 Stunden gefühlt. Wahrscheinlich nicht ganz, aber es war ein anderes Starterfeld, okay, als es heute beim Stadtmarathon ist. Und dann hat es ein paar Jahre gedauert und dann bin ich so zu Schulzeiten auch immer mal unregelmäßig gelaufen. 3 Kilometer, 5 Kilometer. Ich glaube, ich konnte mit 18 10 Kilometer laufen, ohne jemals aber auf eine Zeit zu gucken. Also sowas wie eine Laufuhr hatte ich nicht. Und im Studium habe ich ganz viel im Fitnessstudio gearbeitet, war da so ein bisschen vom Laufen weg. Und als ich fertig mit der Uni war, habe ich dann natürlich, war meine Zeit ein bisschen anders eingeteilt. Ich habe viel im Büro gesessen, viel auf dem Stuhl gesessen, bin mit dem Fahrrad mit dem Auto ins Büro gefahren, also nicht mehr mit dem Rad in die Uni, wie es früher war. Ja. Und da habe ich einfach abends was gesucht, wo ich lieber Zeit draußen verbringe. Und dann bin ich regelmäßiger gelaufen. Das war 2003 und irgendwie so dieses Thema Marathon ist immer noch so bei mir so ein bisschen im Kopf rumgespukt. Ja. Und dann habe ich mich 2005 erstmal für einen Halbmarathon angemeldet, weil ich dachte, wenn man Marathon laufen will, dann sollte man vielleicht mal einen Halbmarathon schaffen. Und so bin ich dann irgendwie so über so immer so kleinere Schritte dazu gekommen und bin dann 2006 meinen ersten Marathon gelaufen. Und ich habe mir nie so Gedanken gemacht, wann bin ich Läufer oder wann war ich Läuferin. Aber so mit dem Marathon habe ich mich dann so richtig schon so gefühlt, ja.
Also war im Prinzip doch 1987 der Frankfurt-Marathon ein prägendes Erlebnis für dich?
Auf jeden Fall. Also das war für mich auch was ganz Besonderes, was Verrücktes. Und ich hatte damals, ich war 9 Jahre alt, ich hatte auch nicht das Vorstellungsvermögen, was es heißt, 42 Kilometer zu laufen. Ich wusste nur, die laufen ganz schön lange und weit. Ja,
definitiv. Und meine nächste Frage wäre eigentlich gewesen, was sind eure Strecken? Aber ihr habt es ja im Prinzip jetzt schon beantwortet. Die Marathondistanz oder?
Ganz unterschiedlich eigentlich. Also das hat sich auch in Phasen entwickelt, muss man sagen. Es war lange Zeit so, dass wir wirklich ganz klassisch, sage ich jetzt mal, als Marathonläufer unterwegs waren und dann den Frühjahrsmarathon gelaufen sind und dann im Herbst eben noch einen. Und dazwischen, ne, was man halt so als Marathonläufer macht, mal 10 Kilometer laufen, mal einen Halbmarathon. Dann hatten wir auch eine Phase, wo wir wirklich Ultramarathons gelaufen sind, auch so diese Ultra-Trails mit Höhenmetern und so weiter. Das hat dann irgendwann wieder mehr aufgehört und ich bin jetzt aktuell tatsächlich in der Phase, wo ich schon länger jetzt gar keinen Marathon mehr gelaufen bin, weil ich irgendwann keine Lust mehr drauf hatte, muss ich ganz einfach sagen. Ich habe es 10 Jahre lang gemacht und es war immer so das Ziel, auf das man hingearbeitet hat und es war so ein bisschen überdrüssig. Ich brauchte mal was anderes. Und hab dann beschlossen, ich mache das jetzt erstmal nicht mehr und laufe eher kürzere Strecken. Dann haben wir jetzt auch bei uns in der Nähe den Parkrun, den es irgendwann gegeben hat. Das ist ein kostenloser Lauf über 5 Kilometer, der wirklich jeden Samstagmorgen stattfindet in verschiedensten Parks in Deutschland. Ich glaube, inzwischen gibt es schon 25 Stück oder so. Und eben einen auch bei uns in Frankfurt im Nidderpark. Und da war nochmal eine ganz andere Distanz. Also da kann man ja auch schnell laufen und das hat sich dann für mich so ein bisschen verändert, dass ich jetzt in den letzten 1-2 Jahren eher so diese 5-Kilometer-Läufe gemacht habe, 10-Kilometer-Läufe, auch mal einen Halbmarathon. Und erstmal den Marathon ein bisschen beiseite geschoben habe, wobei es da auch vielleicht demnächst wieder in die Richtung gehen wird. So ganz kriegt man den nie aus dem Kopf raus.
Ist da was in der Planung?
Ja, es ist definitiv für nächstes Jahr wieder was geplant, ja.
Bei mir ist es eigentlich ähnlich. Also ich würde aber sagen, 5 Kilometer bis Marathon im Moment. Der Marathon ist halt schon immer eine Herausforderung. Also nicht nur der Lauf selbst, sondern auch die Wochen vorher, Training. Man muss auch die Zeit und den Kopf dafür finden. Wenn ich sagen müsste, was ist meine Lieblingsdistanz, dann wäre das, glaube ich, eher der Halbmarathon. Okay. Weil den kann man auch gut machen. Man macht sich auf dieser Strecke nicht komplett fertig. Das ist beim Marathon schon anders, bei mir zumindest so. Und man ist auch so danach und auch so das Training, das kann man ganz gut auch mit allem unterbringen und man ist auch danach dann nicht irgendwie tagelang erstmal zerstört. Also so, aber Marathon ist halt doch immer noch was Besonderes, wo ich sage, das lohnt sich auch dafür, sich in den Wochen davor wirklich ins Zeug zu legen. Es ist immer was Besonderes, auch in so einer Startlinie zu stehen. Deswegen mache ich das schon auch gerne.
Was macht für euch den Reiz am Laufsport aus? Was ist für euch das Besondere?
Also ich würde sagen, Laufen ist halt echt ein sehr ehrlicher Sport. Man kann sich nicht mit teurer Technik Leistung erkaufen. Ich bin keine Rennradfahrerin und ich fahre auch kein Mountainbike, aber was man so gerade vom Triathlon mitkriegt, ist halt, ein gutes Fahrrad ist halt auch schon, hilft schon auch irgendwie dabei. Nur so als ein Beispiel. Und Laufen ist da halt wirklich ehrlich und man muss wirklich viel dafür tun. Und man steht, wenn man gerade bei einem großen Stadtmarathon startet, man läuft genau das gleiche Rennen wie die Weltspitze. Und das ist schon, ich finde das schon was Besonderes. Ja, wenn man weiß, okay, die sind da natürlich irgendwie 1,5 Stunden oder mehr oder weniger, je nachdem, wie schnell man läuft im Ziel. Aber trotzdem, wenn man in Frankfurt läuft, dann ist halt auch schon jemand anders gerade vor allem auf dieser Strecke gelaufen. Ich finde das schon, das hat was.
Für mich ist zum einen die Einfachheit, die hatte ich ja schon angesprochen, dass man eben so wenig dafür braucht und es auch überall machen kann und es auch nicht, also es braucht nicht viel Zeit, ne? Also ich gehe aus dem Haus und kann laufen und habe dann die ganzen positiven Effekte des Sports, ja, für den Kopf, für den Körper. Es ist eine Zeit auf jeden Fall, wo ich unheimlich gut nachdenken kann und viele Ideen habe. Also ich glaube, 80% der Ideen für bewegt in den letzten Jahren kamen mir irgendwie beim Laufen. Ich bin nach Hause gekommen und gesagt, ey Katrin, ich habe eine Idee, ja, so drüber sprechen. Ja, das auf jeden Fall. Und ich war jetzt in der Schule nie ein besonders guter Sportler. Also Sport war so das Fach, wo ich eigentlich eher die schlechteste Note immer hatte, also im klassischen Schulsport. Und mit dem Laufen habe ich tatsächlich dann was für mich entdeckt, was ich ganz gut kann. Ich bin jetzt kein Spitzenläufer, aber ich bin jetzt nicht schlecht als Läufer. Ja, und auch so dieses Gefühl zu haben, was für sich entdeckt zu haben, wo man auch wirklich mit Disziplin, mit Fleiß, mit Dranbleiben besser wird und persönliche Erfolge erzielen kann, das ist halt auch sehr befriedigend. Ja.
Und ich würde da noch hinzufügen, man braucht wirklich nicht viel dafür. Also ich würde jetzt sagen, man braucht halt irgendwie ein T-Shirt und eine Hose und Schuhe. Es gibt Leute, die sagen, auf T-Shirt und Schuhe kannst du theoretisch verzichten. Ist eine Typsache. Aber es ist doch sehr, sehr einfach und überschaubar, auch was die Kosten angeht. Das heißt, es ist jetzt keine große Hürde. Man braucht kein teures Equipment, um laufen zu gehen. Man muss nicht Mitglied in einem Verein sein, um laufen zu gehen. Und das finde ich ist halt auch was, es ist theoretisch ein Sport für alle.
Ja, egal von wo man kommt, wo man trainiert, also es ist wirklich
die Hürden sind relativ gering.
Sehr, sehr schöne Sportart.
Ja.
Ich hatte es ja anfangs schon erwähnt, ihr habt euch mit dem Blog ja sehr, sehr breit aufgestellt mittlerweile. Ihr seid ja auch Lauftrainer und veranstaltet auch Läuferreisen. Erzählt doch mal dazu ein bisschen was.
Ja, also womit wir angefangen haben vor 3 Jahren inzwischen, oder 3,5 Jahren, Anfang 2016, ein veganes Laufwochenende ins Leben zu rufen. Und zwar in Hanau in der Kräuterpension am Wald. Klingt genauso toll, wie es ist. Ja, also wir haben eine ganz, ganz liebe, die Heidrun, die macht das einfach wunderbar dort, führt dort ihre Pension. Sie kann unheimlich gut kochen. Und diese Wochenenden, die sind für uns immer eine großartige Zeit, weil wir dort eben auch unsere Leser und Hörer mal persönlich kennenlernen können. Und es sind 3 Tage vollgepackt mit unglaublich leckerem Essen, mit Sport. Man inspiriert sich irgendwie auch gegenseitig. Jeder lernt von jedem was. Und es ist aber auch Zeit irgendwie da, sich auch mal zu entspannen und sich auszutauschen unter Gleichgesinnten. Und ich glaube, wir haben jetzt steht uns gerade das 24. Laufwochenende schon bevor, was wir machen. Also die kommen super gut an und sind mit das Tollste eigentlich, was wir in den letzten Jahren so ins Leben gerufen haben. Sie machen uns wahnsinnig viel Spaß. Und dieses Jahr zum ersten, wolltest du noch was dazu sagen?
Ja, ich wollte noch was zu den Laufwochenenden sagen, weil man muss da nicht Veganer sein, um daran teilzunehmen. Das ist vielleicht ganz wichtig. Man sollte der rein pflanzlichen Ernährungsweise offen gegenüberstehen, weil es gibt nun mal Freitag, Samstag, Sonntag kein Fleisch und auch keine Milchprodukte. Das ist aber überhaupt nicht schlimm, weil die Heidrun so toll kochen kann, dass man unter Garantie nichts vermisst. Und für Leute, die sich nun mal vegan ernähren oder die gerne in die Richtung gehen wollen, die lernen da halt auch eine ganze Menge, was die Ernährung angeht, was das Kochen angeht, einfach auch durch den Austausch. Und für Leute, die sich vegan ernähren, ist es mal ganz toll, wenn man irgendwo hinfährt, Gleichgesinnte trifft, was Daniel schon gesagt hat. Also auch Läufer, auch Leute, die sich für die Ernährung interessieren. Und man muss 3 Tage nicht nachfragen, ist da Käse drin? Ist da Milch drin? Kann ich das essen? Also das kann man sich vielleicht, wenn man nicht in dieser Situation ist, nicht so gut vorstellen. Aber für viele ist das so ein Aufatmen und einfach mal sagen, toll, ich kann zu einem Buffet gehen und ich kann alles essen. Man kennt das manchmal halt länger schon.
Man muss auch nicht die ganze Zeit über dieses Vegan-Thema reden, ne? Weil wenn man so der Veganer in einem nicht-veganen Umfeld ist, dann kommt es halt immer irgendwann zur Sprache. Ist ja auch ganz normal. Und da die Leute denken vielleicht, wir sitzen da und reden die ganze Zeit über vegan und so, aber das ist gar nicht so, ne? Also eben gerade mal nicht auch mal ganz normal sein. Also wir hatten schon häufiger auch Leute, die gar nichts mit vegan am Hut hatten dort, waren wir dann selbst teilweise überrascht, wie kommt ihr denn hierher? Ja, aber denen hat es auch immer super Spaß gemacht und wichtig ist eben, dass man da offen ist und auch jetzt nicht mit der Idee hingeht, da die ganze Zeit irgendwie mit den Leuten dort zu streiten, weil hat da keiner Lust drauf. Ne? Ja,
das glaube ich.
Genau. Und ja, und seit diesem Jahr, das haben wir dieses Jahr zum ersten Mal gemacht, eine vegane Wander- und Yoga-Woche, nenne ich es jetzt mal, im Allgäu haben wir angeboten. Das machen wir auch nächstes Jahr wieder, wo wir ein bisschen mehr Zeit haben in einer tollen Umgebung, auch wieder mit sagenhaft leckerem Essen. Katrin macht gerade die Ausbildung zur Yoga-Lehrerin und ich bin Wanderführer auch. Und da geht es also weniger ums Laufen, weil es dort sehr hügelig ist und mehr so um die Zeit in der Natur, auch wieder mit gutem Essen, ein bisschen aktiv sein. Genau, und ja, das macht sehr, sehr viel Spaß auf jeden Fall, diese Reisen.
Und das kann man einfach über eure Internetseite buchen oder wie läuft das dann
ab? Genau, schicken wir dir vielleicht den Link oder beziehungsweise unter www.beweg.de/Laufwochenende kommt man auf jeden Fall zu den Laufwochenenden. Und wir machen die ja so etwa 6-7 Mal im Jahr. Im Moment hier in Hanau, vielleicht finden wir auch noch mal eine weitere Location, aber im Moment müsste man hier ins schöne Rhein-Main-Gebiet kommen.
Ja. Es gibt eine Infoliste, die man auf der Seite findet, da kann man sich eintragen, unverbindlich natürlich, weil die wirklich immer unheimlich schnell ausgebucht sind und wir schicken auch eigentlich die Info, dass jetzt eine Anmeldung wieder, ein neuer Termin da ist, nur an diese Infoliste. Das heißt, wenn man da Interesse ist, am besten dort eintragen, sonst verpasst man das einfach und dann ist es wieder weg,
die Plätze. Und sind das dann erfahrene Läufer, die daran teilnehmen, Laufanfänger oder kann man das gar nicht so pauschal sagen?
Es ist sehr gemischt. Wir sagen, bei dem Laufwochenende sollte man schon 8 Kilometer am Stück gut laufen können, wobei das Tempo zweitrangig ist. Wir sind ja zu zweit, das heißt, wir bilden in der Regel 2 Laufgruppen. Da gibt es dann eine, die ist ein bisschen schneller und eine, die ist eher ein bisschen gemütlicher unterwegs. Wir können vorher nicht sagen, wie schnell wir laufen, weil das natürlich vollkommen von den Teilnehmern abhängt. Also wir hatten schon alles dabei, also wirklich sehr, sehr, sehr flotte Läufer und auch Leute, die 8 Kilometer gelaufen sind, aber das war dann auch so eine Grenze. Aber wir haben bisher immer einen guten Weg gefunden, dass jeder auf seine Kosten gekommen ist. Es muss auch keine Angst haben, dass er irgendwie alleine im Wald zurückbleibt, weil einer von uns läuft immer hinten. Das ist auch unser Anspruch daran, dass sich niemand als langsamster Läufer oder so fühlen muss. Also das ist eine Gruppe und in der Gruppe muss man immer Rücksicht nehmen und bei uns müssen halt eher die Schnelleren Rücksicht nehmen auf die Langsameren.
Also geht's mehr um das gemeinsame Zusammensein als um den Wettkampfgedanken?
Genau, auf gar keinen Fall gibt's einen Wettkampfgedanken dort. Ja, es ist wirklich ein gemeinsames Wochenende.
Kein Trainingsbootcamp. Okay. Also mit der Vorstellung sollte man auf keinen Fall hingehen.
Wir bewegen uns viel, aber ich glaube eben für jemand, der sowas sucht, da gibt's andere Angebote.
Ich hatte ja eben schon die Laufanfänger angesprochen. Ihr seid ja Lauftrainer. Was sind so die größten Fehler, die Anfänger immer wieder begehen, aus eurer Sicht?
Soll ich mal?
Fangen wir an.
Ja. Also ich denke, der größte Fehler ist, nicht lange genug dran zu bleiben. Ja, weil es ist ja ganz normal, dass am Anfang, klar, es gibt die Läufer, die laufen los zum ersten Mal und merken, das ist mein Sport und alles ist ganz leicht und wie wunderbar und ich kann meinen Gedanken freien Lauf lassen und ich mache schnell Fortschritte. Aber ich denke mal, für die braucht man jetzt keine Tipps geben, ne? Sondern eher die Leute, die sich halt schwer tun damit. die es vielleicht schon ein paar Mal versucht haben und nie so richtig durchgehalten haben und dann eben wieder aufgehört haben. Und ja, meines Erachtens ist es ganz normal, wenn ich mit was anfange, dann bin ich in der Regel noch nicht so gut da drin und da macht es nicht so viel Spaß, wie wenn ich schon gut darin bin. Ja, und deswegen ist es gerade am Anfang wichtig, dass man dranbleibt, dass man sagt, ich gehe jetzt, ich sag mal, dreimal pro Woche laufen, mache mir meine festen Lauftage vielleicht sogar und ziehe das jetzt, auch wenn es am Anfang vielleicht auch mal nicht so viel Spaß macht, zieh das mal ein paar Wochen bis Monate durch und dann gucke ich, wo ich dann stehe. Ne? Und häufig kommt irgendwann der Punkt, wo es dann leichter wird und dann fällt es mir auch leichter rauszugehen. Das ist so eine Sache, ein Tipp, den wir immer wieder geben. Ja, da kann man natürlich sich auch helfen, indem man versucht, einen Laufpartner zu finden oder sich eine Anfängergruppe anzuschließen, so ein Projekt oder so mitzumachen. Natürlich auch irgendwie in Austausch treten mit anderen Läufern. Ne? Also wir haben eine Facebook-Gruppe für Läufer. Es gibt ja auch ganz viele andere Gruppen. Oder man geht mal zu so Parkruns, andere Läufer kennenlernen, sich umgeben mit anderen Leuten, die so das gleiche Ziel auch haben. Das wäre ganz wichtig. Und ja, an Fehlern, wenn es um Fehler geht, vielleicht das Tempo. Magst du was dazu sagen,
Katrin? Ja, also es gibt ja ganz viele verschiedene Laufanfängertypen. Es gibt auch viele Laufeinsteiger, das, was wir so mitkriegen, die viel zu schnell laufen und sich wundern dann, dass sie nach 2-3 Kilometern total fertig sind. Und wenn man da mal nachhört, dann laufen die wirklich an einer ganz hohen Pulsgrenze. Und so die Daumenregel ist ja immer, dass man sich am besten noch unterhalten könnte. Und wenn man da mal hinkommt, dann merkt man, dass sie viel länger laufen können. Und es geht ja am Anfang gar nicht darum, irgendwelche Rekorde zu brechen oder wahnsinnig schnell anzukommen, sondern wirklich, zumindest so bei uns ist ja eher so dieses Langstreckenlaufen im Vergleich zu dir, dass man dann wirklich halt lieber länger läuft und dafür langsamer. Das ist auf jeden Fall ein Punkt. Es gibt natürlich auch Leute, die zu schnell zu viel wollen. Auch das bekommen wir immer wieder mit, dass Leute anfangen zu laufen und nach 3 Monaten sagen, ich möchte aber jetzt aber nächstes Jahr unbedingt einen Marathon laufen. Was bestimmt bei einigen Leuten, bei Ausnahmetalenten funktioniert, aber für die allermeisten ist es viel zu früh, weil sich die Sehnen und die Bänder gar nicht so schnell anpassen können und da sind dann Laufverletzungen auch so ein bisschen vorprogrammiert. Also auch zu schnell zu viel zu wollen ist definitiv ein Fehler.
Ich bin ja ein gutes Beispiel. Ich habe ja eben erzählt, ich bin nach einem Jahr als Läufer meinen ersten Marathon gelaufen, hatte danach aber auch wochenlang Schienbeinkantensyndrom. Ja. Ne? Also heftige Schienbeinschmerzen, konnte gar nicht laufen. Also ich sage dann immer, also mach's nicht so, wie ich es damals gemacht habe.
Also im Prinzip die Ausdauer und die Muskulatur, die passt sich relativ schnell an, aber gerade die Sehnen, die brauchen deutlich länger, um sich an diese Strecken heranzutasten.
Ja.
Wie sieht denn dann euer Konzept als Lauftrainer für Laufanfänger aus?
Für Laufanfänger jetzt speziell?
Ja.
Es gibt natürlich grundsätzlich machen wir keine irgendwie Raketenwissenschaft draus. Ne? Also es gibt bewährte Trainingsprinzipien, die für alle Sportler, also für alle Läufer gelten, nach denen richten wir uns. Ich sage jetzt mal so State of the Art der Trainingslehre, also dass man eine Belastung mit einer Erholung auch abwechselt, damit der Körper genügend Zeit hat, auch den Trainingsreiz zu verarbeiten, dass man sich langsam steigert, wie Katrin eben schon sagte, dass man verschiedene Trainingsformen verwendet, um verschiedene Trainingsreize auch zu setzen. Da gibt es ja auch beim Laufen ein ganz breites Spektrum, ob ich jetzt einen lockeren Dauerlauf mache oder ein Fahrtspiel oder Intervalltraining und so weiter. Speziell für Laufanfänger kommt es halt drauf an. Es gibt einige, die können schon direkt am Anfang längere Strecken am Stück laufen. Da kann man dann fast schon ein normales Training starten. Und es gibt aber auch viele, gerade die sagen, nach 500 Metern bin ich durch, ne, da kann ich keinen Schritt mehr machen, die man dann mit so einer Laufpausenmethode im Prinzip ranführt. Also die tatsächlich zum Beispiel eine Minute laufen und dann wieder eine Minute gehen. Und das eben 20 Minuten am ersten Tag und dann am übernächsten Tag versuchen sie es 25 Minuten. Dann dehnt man sozusagen diese Zeiträume nach und nach aus, in denen man läuft und verkürzt die Gehpausen. Und irgendwann, das ist so ein bisschen wie beim Schwimmen lernen, ne? Wenn immer weniger Schwimmflügel und irgendwann kann man schwimmen.
Ja. Ja?
Und irgendwann können sie halt eine halbe Stunde am Stück laufen. Ne? Das wäre so eine klassische Methode, wie man da rangehen würde.
Und nutzt ihr da Apps oder irgendwelche Technik zum Protokollieren? Oder?
Nein, also die Leute kriegen, wenn sie sich von uns coachen lassen, bekommen sie von uns einen Trainingsplan, also in einem Online-Format als Excel-Tabelle oder auch als PDF und können sich mit uns austauschen, dokumentieren ihr Training aber selbst. Ne? Also es gibt ja da, jeder nutzt ja auch ein bisschen was anderes, hat andere Vorlieben, wie er das macht. Deswegen wollen wir da niemandem irgendwas vorschreiben, wie er das zu protokollieren hat.
Dann würde ich jetzt nochmal kurz zu dem Thema Ernährung zurückkommen.
Gerne.
Wie seid ihr eigentlich zur veganen Ernährung gekommen?
Tja, das war so ein, begab sich vor 9 Jahren, vor etwa 9 Jahren. Und Daniel hat sich irgendwie so, ist über verschiedene Schritte immer mal wieder auf die vegane Ernährung gestoßen und kam irgendwann zu mir. Wir haben damals noch nicht zusammen gewohnt und sagte, Katrin, ich will mich jetzt mal einen Monat vegetarisch ernähren. Und ich habe damals gedacht, boah, wir essen so wenig Fleisch, das ist doch jetzt echt übertrieben. Also wir haben vielleicht einmal die Woche Fleisch gegessen, ja. Kann man sich drüber streiten, wie oft das ist, aber ich fand das nicht häufig. Und dann hat er mit seinem vegetarischen Experiment angefangen. Ich bin noch zu einer Freundin nach München gefahren und habe die besucht und habe dort noch gesagt, boah, der Daniel will sich jetzt einen Monat vegetarisch ernähren. Sie so, gut, ich habe Weißwürstchen vom Morgen gekauft, prima, essen wir. Und dann war ich aber schon irgendwie interessiert und habe dann gefragt, sag mal, du hast doch erzählt, du hast dies gelesen und jenes gelesen und bring mir das Buch doch mal mit und ich will auch mal gucken und reinschauen und so. Und dann habe ich mich damit auch beschäftigt und das war das Buch Tiere essen von Jonathan Safran Foer. Das ging damals so 2010, weil das gerade ins Deutsche übersetzt wurde, auch hier durch die Medien. Und ich habe damit angefangen zu lesen. Also ich habe mich einfach mit der Materie beschäftigt und habe relativ schnell festgestellt, nein, ich möchte kein Fleisch mehr essen. Und so hat sich das irgendwie entwickelt. Auch dieses Thema vegan war damals nie geplant. Ja. Aber je mehr man irgendwie liest, und wir sind damals dann mit ganz vielen Büchern und Filmen in Kontakt gekommen. Und man fängt ja hier, das ist immer, wenn so ein neues Thema auf einen einstößt, dann fängt man an zu lesen und kommt von Hölzchen über Stöckchen. So dieser, ich sag mal, manchmal so, wie man ist auf einer Wikipedia-Seite, will einfach nur eine Sache lesen und dann kommt man über einen Link immer weiter. Ja. Und so war das irgendwie bei uns auch. Also wir sind irgendwie, ohne dass wir uns abgestimmt haben, so gemeinsam doch dazu gekommen, dass wir das eigentlich mal mit der rein pflanzlichen Ernährung probieren wollen. Hauptsächlich aus ethischen Gründen, weil wir für uns entschieden haben, wir wollen für uns nicht mehr, dass Tiere leiden.
Ja, und das war lustigerweise, hat sich das nie bei uns für uns als Verzicht oder sowas angefühlt, sondern weil wir in diesem Zeitraum halt ganz viele Sachen ausprobiert haben, die wir vorher noch nie gegessen und gekauft haben, war es mehr so ein, wir entdecken jetzt plötzlich ganz andere und neue Lebensmittel. Also wir haben Gemüse gekauft, was wir vorher, also Sorten, die wir vorher noch nicht angefasst haben oder eben mal irgendwie eine pflanzliche Milchalternative, sage ich jetzt mal, ausprobiert und gesagt, okay, da gibt's ja noch viel mehr als das, was wir bisher kannten. Und deswegen hat sich das nicht nach Verzichten angefühlt, sondern es war wie so eine, wir nennen es immer so, eine Entdeckungsreise, in dem wir plötzlich über den Tellerrand geschaut haben.
Weil man sich wahrscheinlich auch einfach grundsätzlich mehr mit dem Thema Ernährung beschäftigen muss.
Ja, natürlich. Also es zwingt einen ja erstmal dazu, auch noch viel mehr sich selbst zu versorgen, auch wenn man jetzt unterwegs ist oder ne, man kann eben nicht mehr überall schnell mal was kaufen. Es wird inzwischen wieder deutlich leichter, muss man sagen. Aber damals war es eben schon so, man muss dann selbst auf jeden Fall für sich kochen. Und also das war eine sehr positive Zeit, die uns unheimlich viel Spaß gemacht hat. Also es hat sich über null nach Verzicht angefühlt. Das denkt man als Außensteher vielleicht, hätten wir vorsicherlich auch gedacht. War es aber nicht. Es hat sich nie als Verzicht und wir waren nie an dem Punkt, dass wir irgendein Lebensmittel vermisst hätten. Bis heute nicht.
Also so ganz am Anfang gibt es natürlich Sachen, die fallen einem schwerer. Ich habe schon gesagt, wir haben einmal die Woche Fleisch gegessen. Fleisch war nie der Punkt. Aber so Sachen wie Käse. Ich habe viel Käse gegessen. Ich habe sehr viel Joghurt und Quark und sowas gegessen. Heute gibt es ganz tolle Alternativen, auch in pflanzlich. Die gab es 2010 noch nicht so. Und es war schon am Anfang so ein bisschen schwieriger. Oder wenn man dann auch gesehen hat, ja, jetzt gibt's irgendwie Schokolade im Büro und andere essen die. Aber da wir wussten, warum wir das machen. Und dann nimmt das auch irgendwann ab und auch der Appetit auf bestimmte Geschmäcker nimmt irgendwann ab. Deswegen, das hat schon vielleicht so eine Zeit lang gedauert, dass man also einfach ein paar Wochen, dass man das eine oder andere vielleicht am Anfang doch so ein bisschen vermisst hat, aber das sowas nimmt auch ab. Also auch so die Erinnerung an so einen Geschmack oder so nimmt ab und irgendwann lernt man, wie Daniel gerade schon gesagt hat, so viel Alternativen kennen, dass man jetzt den Käse auch nicht mehr vermisst.
Was versteht man eigentlich genau unter veganer Ernährung? Also die Abgrenzung vielleicht zum Vegetarischen?
Im Vergleich zum Vegetarischen essen wir wirklich nichts, was vom Tier kommt. Also auch keine Milch, keine Milchprodukte, kein Honig, keine Eier. Also das sind eigentlich so die in der Ernährung die grundlegenden Sachen, die neben Fleisch und Fisch wegfallen, in Anführungszeichen.
Und welche Vorteile in Bezug auf den Sport seht ihr? Durch die vegane Ernährung würdet ihr sagen, da habt ihr einen Vorteil draus?
Also das ist eine Frage, die einem immer wieder gestellt wird.
Okay.
Ja, die hört man natürlich häufig, ne? Weil es denken, glaube ich, auch viele Leute von uns, dass wir das in erster Linie aus gesundheitlichen Gründen oder als Sportler, um unsere Leistung zu verbessern, gemacht haben. Aber wie Katrin schon sagte, unser ursprünglicher Antrieb war ein ethischer Antrieb.
Ne? Und ist es immer noch.
Und ist es immer noch. Ne? Also wir sind keine Veganer, weil wir jetzt denken, wir wollen jetzt irgendwie gesünder sein oder mehr sportliche Leistungsfähigkeit haben. Aber klar, wenn man sich jetzt einfach mal so mit auseinandersetzt, was ist eigentlich eine gesunde Ernährung? Da kommen immer wieder bestimmte Dinge. Ne? Man sollte möglichst viel Gemüse essen, Vollkornprodukte essen, Hülsenfrüchte, Nüsse, also gesunde Fette in Anführungszeichen. Und es kommt auch immer wieder, dass zum Beispiel rotes Fleisch jetzt nichts ist, was man jeden Tag auf dem Teller haben sollte, wenn es jetzt einem nur um die Gesundheit geht. Ja. Ne? Das heißt also, eine vegane Ernährung, so wie wir sie jetzt machen, ne, also mit möglichst unverarbeiteten, vollwertigen Lebensmitteln, viel Obst und Gemüse, die kann sehr, sehr gesund sein. Natürlich kann man sich als Veganer auch total ungesund ernähren. Ja, also man kann auch nur Schrott essen. Es gibt inzwischen alles auch vegan. Auch den Schrott gibt es inzwischen vegan. Ja. Aber wir sagen auch, man kann auch, also auch als Fleischesser gibt es Varianten, wie man auch gesund leben kann. Und deswegen würden wir auch gar nicht unbedingt sagen, man hat jetzt als Veganer sportliche Vorteile. Man hat dadurch, dass man sich gut und ausgewogen und gesund ernährt, hat man eine gute Basis als Sportler. Ja, und so sehen wir es eher. Das heißt, die vegane Ernährung, die gibt einem ausreichend Eiweiß, so kann man sie gestalten. Es sind viele hochwertige Kohlenhydrate drin und viele Nährstoffe. Und das sind ja genau die Dinge, die man als Sportler braucht, egal ob ich jetzt Läufer bin oder als Kraftsportler. Da wird sich vielleicht so ein bisschen die Verhältnisse von Eiweiß zu Kohlenhydraten nochmal verschieben. Aber im Großen und Ganzen sagen wir auch, es gibt für uns keinen Unterschied zwischen einer gesunden Ernährung für Sportler und für Nichtsportler.
Okay.
Gute Ernährung ist eine gute Ernährung und ich möchte, dass meine Ernährung so ist, dass sie mich bei dem, was ich tue, bestmöglich unterstützt. Und natürlich muss es auch gut schmecken. Ja, und wir haben für uns tatsächlich diese Kombination gefunden in der veganen Ernährung.
Ich glaube, wir können aber schon sagen, dass wir uns heute besser ernähren als vor 10 Jahren,
ja,
weil wir nun wirklich, obwohl ich bin ja Ernährungswissenschaftlerin, ich habe ja auch ganz, ganz viel gelernt, aber trotzdem, genau wie die Ärzte, die rauchen, habe ich halt auch Sachen gegessen, wo ich heute sage, musstest du wirklich jahrelang helle Nudeln mit Fertigpesto essen? Und wir haben einfach damals angefangen, uns nochmal ganz anders mit der Ernährung zu beschäftigen. Wir essen heute fast nur Vollkornsachen, gar nichts, also wirklich helle Sachen, helles Mehl ist die Ausnahme, halt beim Kuchen oder sowas. Wir essen fast täglich Hülsenfrüchte, also hochwertiges pflanzliches Eiweiß. Wir essen viel mehr Gemüse und auch sowas wie Nüsse und so hat einen ganz anderen Stellenwert. Das heißt, wir ernähren uns heute wirklich besser. Das hätte man auch erreichen können ohne vegane Ernährung. Aber bei uns war das halt einfach so ein Turning Point, wo wir uns nochmal ganz anders mit der Ernährung für uns selbst beschäftigt haben.
Ich glaube, auch das ist so ein Punkt, dass man sich damit wirklich auseinandersetzt. Also wenn ich zurückdenke an meine sportliche Laufbahn, am Anfang habe ich mich wirklich unglaublich schlecht ernährt und irgendwann habe ich dann auch eine Ernährungsberaterin aufgesucht und man beschäftigt sich dann ab so einem Punkt, auch jetzt als Nicht-Veganer, mehr mit dem Thema Ernährung. Und ich glaube, das bringt das dann einfach mit sich, dass die Ernährung dann besser wird, wenn man weiß, was man davor eigentlich für einen Schrott gegessen hat und was man seinem Körper damit angetan hat.
Yes, es macht ja auch irgendwie, es tut ja einfach auch gar nicht mal unbedingt für den Körper, auch so für den Kopf, es ist einfach was Gutes. Ja, wenn man, es ist ja, der Körper ist ja auch so ein Motor, ja, und wenn man sich anguckt, dass es Leute gibt, die für ihr Automotorenöl mehr Geld ausgeben als für ihr Pflanzenöl, was sie essen, da muss man sich echt mal fragen, was einem der eigene Körper wert ist.
Ja, Deutschland ist generell auch ein Land im internationalen Vergleich, wo die Leute sehr wenig Geld für Lebensmittel ausgeben. Das heißt, es hat keinen besonders hohen Stellenwert, gute Ernährung. Wobei wir auch immer wieder dazu sagen, wir sind auch keine irgendwie so Health Foodies oder Clean Eating Fanatiker oder sonst was, nenne ich es jetzt mal. Wir gönnen uns auch völlig ohne schlechtes Gewissen mal ein ordentliches Stück Kuchen oder auch zwei und hauen uns auch mal eine Tafel Schokolade rein und das gehört für uns total dazu und es ist ganz wichtig auch, dass man immer entspannt bleibt, ne? Also so nach 80-20 Prinzip, es kommt drauf an, was man halt so ein 80-90% der Zeit macht mit seiner Ernährung und man muss auch kein schlechtes Gewissen haben, dann mal eine Süßigkeit zu essen oder mal hier ein bisschen über die Stränge zu schlagen, wenn es mal einen leckeren Kuchen gibt oder so.
Ihr hattet auch vorhin schon angesprochen, dass ihr genügend auch Eiweiß zu euch nehmt. Was sind denn so typische Eiweißquellen?
Die besten pflanzlichen Eiweißquellen sind wirklich Vollkornprodukte und Hülsenfrüchte. Und wir kochen ganz viel nach der A Grain, A Green and A Bean Formel. Das heißt, wir versuchen in Hauptgerichte ein Getreideprodukt, also Grain, dann Green, irgendwie Gemüse und Bienen, eine Hülsenfrucht einzubauen. Und so haben wir eigentlich immer schon auch einen guten Mix. Und da ist auf jeden Fall immer viel Eiweiß drin.
Und das Thema Nahrungsergänzungsmittel, spielt das bei euch eine Rolle, oder?
Ja, also was man als Veganer auf jeden Fall nehmen sollte, ist Vitamin B12. Okay. Weil das in pflanzlichen Lebensmitteln nach heutigem Kenntnisstand nicht in einer für den Körper verwertbaren Form enthalten ist. Ja, das heißt, wir nehmen Vitamin B12, das ist aber völlig unkompliziert auch. Da gibt es also, ob man sich da jetzt Tropfen oder eine Kapsel schluckt oder sowas, das ist ganz, ganz einfach, das zu supplementieren. Das lassen wir auch regelmäßig, sagen wir einmal im Jahr, so ein kleines Blutbild, wo man das dann zusätzlich noch machen lässt, um einfach sicher zu gehen, ja, dass man da im grünen Bereich ist. Ansonsten nehmen wir in den dunklen Monaten Vitamin D, also von, was sagen wir mal, so Anfang Oktober bis Ende März, nehmen wir Vitamin D, weil wir hier halt in Deutschland in einer Gegend leben, in Breitengraden, wo nicht genügend Sonneneinstrahlung im Winter da ist, dass wir das über die Haut ausreichend bilden können. Und man ist ja im Winter auch in der Regel nicht irgendwie mit freiem Oberkörper draußen unterwegs.
Es würde auch nicht reichen. Also selbst wenn man, wenn man jeden Tag nackt eine Stunde hier im Januar durch Frankfurt läuft, es würde nicht ausreichen.
Durch den Sonnenstand. Also die UV-Strahlung wird zu sehr rausgefiltert. Das heißt also, das ist jetzt nichts Veganer-Spezifisches. Das kann jeder sich mal mit beschäftigen mit dem Thema. Und was wir seit einiger Zeit auch jetzt nehmen, ist ein Omega-3-Präparat. Und zwar, ich glaube, EPA und DHA oder sowas. Also es sind zwei, das nennt man semi-essentielle Fettsäuren. Das heißt, der Körper kann die zwar selbst bilden, aus anderen wiederum, aber diese Umwandlungsrate ist nicht so gut, dass es ausreichen würde. Und auch in pflanzlichen Lebensmitteln ist davon nicht so viel drin. Wobei auch die meisten Allesesser, nenne ich es jetzt mal, davon auch nicht viel bekommen, weil die meisten Leute essen ja jetzt nicht regelmäßig irgendwie fetten Seefisch oder sowas, ne, wo das halt drin wäre. Das heißt, das nehmen wir auch. Das ist aber so eine Sache, das kann jeder für sich entscheiden. Also es gibt noch keine Studien, die jetzt zeigen, dass Veganer da einen gesundheitlichen Nachteil hätten. Der Spiegel ist zwar etwas niedriger bei veganer Ernährung, aber man hat noch nicht gezeigt, okay, das bedeutet auch, dass dann ein höheres Risiko für bestimmte Erkrankungen da ist. Das ist bei uns jetzt einfach so eine, ich nenne es jetzt mal so Vorsichtsmaßnahme. Ja, aber das ist alles. Also das sind die drei Sachen, die wir nehmen, und ansonsten bekommen wir alles aus einer vollwertigen Ernährung.
Und was ist so von euch ein Lieblingsgericht, was ihr sehr, sehr gerne isst?
Das ist total schwer. Wir essen ja insgesamt sehr gerne. Ja. Und wir kochen auch praktisch jeden Tag zu Hause. Ich esse schon sehr gerne asiatisch, also gerade so thailändisch angehaucht esse ich sehr gerne. Also so ein gutes Thai-Curry finde ich sehr lecker.
Ja, ein Klassiker ist, also Pasta esse ich, liebe ich, ne? Wir essen tatsächlich nur noch Vollkornpasta, und früher konnten wir uns das gar nicht vorstellen, und heute können wir es uns gar nicht mehr andersrum vorstellen. Also es schmeckt uns tatsächlich auch besser als die helle Pasta. Und ja, gerne zum Beispiel so eine Linsen-Bolognese ist so ein Gericht, was wir uns gerne machen. Also die Bolognese aus roten Linsen als Eiweißquelle, ja, und dann eben auch noch Gemüse rein. Was wir auch super gerne essen, kommt aus dem Amerikanischen, der Begriff Garlicky Greens. Also zum Beispiel Pasta oder Reis mit Brokkoli oder Grünkohl oder sowas und halt Knoblauch. Also wir lieben Knoblauch. Ja. Gut, dass man das jetzt nicht riechen kann. Nein, ich glaube, heute riechen wir nicht besonders.
Alles gut.
Genau, also so solche Kombinationen, ja. Das, da stehen wir total
ja
drauf.
Und was ich vergessen habe, was ich jeden Tag essen könnte, ist Hummus. Also ja, das ist so eine Paste aus Kichererbsen und so eine Sesampaste, Zitronensaft, bisschen Kreuzkümmel, bisschen Salz. Das ist also egal, ob als Brotaufstrich, als Dip oder auch mal nur so. Also guter Hummus könnte ich jeden Tag essen.
Und als Frühstück im Moment fast jeden Tag ein Porridge, ne? Also aus Haferflocken mit einer Reismilch machen wir die uns immer. Und dann kommt da eben Obst drauf, was gerade da ist. Heidelbeeren im Sommer oder Bananen oder Äpfel, eher so Birnen, Winter, Nüsse drauf, Nussmuse drauf. Das lieben wir auch total. Das ist so der typische Start in den Tag, sage ich mal.
Jetzt bekomme ich doch so langsam ein bisschen Hunger.
Ja, es geht ja auch Richtung Abend, ist ja okay.
Dann komme ich nochmal kurz zurück zu eurem Blog. Was habt ihr denn in der Zeit davor gemacht?
Also ich habe nach dem Abi Ernährungswissenschaften studiert, ich bin Diplom-Ökotrophologin, dann habe ich überlege gerade einige Jahre, so 6 Jahre in PR- und Werbeagenturen gearbeitet, immer so mit dem Fokus auf entweder Lebensmittelbranche oder Pharmabranche. Und dann habe ich irgendwann entschieden, dass die Agenturwelt mir nicht gut tut und habe dann ein paar Jahre in Industrieunternehmen auf Assistenzseite gearbeitet. Und in der Zeit haben wir irgendwann unseren Blog gegründet. Da Daniel darf gleich auch noch was sagen. Aber wir haben diesen Blog gegründet nie mit dem Ziel, uns damit mal selbstständig zu machen. Das war viele Jahre und so war auch nach der Beginn. Es war ein Hobby, was wir nebenbei gemacht haben. Und es hat sich dann irgendwann so entwickelt, dass wir gesagt haben, okay, wir probieren jetzt einfach mal, ob wir daraus nicht noch mehr machen als ein Hobby. Und jetzt sind wir knapp 5 Jahre selbstständig.
Also ihr macht das auch hauptberuflich?
Ja. Und genau, seit 5 Jahren jetzt. Zwischenjahren. So. Ich habe vorher, genau, auch noch ganz kurz, also ich habe nach meinem Studium, ich habe Kommunikationswissenschaften studiert, habe dann kurze Zeit auch in der Agentur gearbeitet, wo ich auch Katrin kennengelernt habe. Das war das Positive an dieser Zeit. Es war nicht alles schlecht, aber das war eine der positiven Sachen. Dann habe ich noch etwa 3 Jahre in einem Marktforschungsunternehmen gearbeitet, so ein mittelständisches. Wir haben also so Kundenbefragungen und Mitarbeiterbefragungen, Mitgliederbefragungen gemacht. Das war auch sehr schön. Und dann kam eben diese Zeit, wir haben schon in dieser Zeit eben auch bewegt als Hobby gemacht und haben dann irgendwann gesagt, das war 2014, okay, komm, wir probieren das jetzt. Und haben am gleichen Tag tatsächlich unsere Kündigung eingereicht. Wow. Haben gesagt, wir machen das jetzt, wir probieren es einfach aus, das kann schon passieren. Und ja, bis heute funktioniert's.
Ja. Und was macht euch an eurer Arbeit oder an eurer Selbstständigkeit am meisten Spaß?
Wir inspirieren und motivieren Leute zu einem gesunden, aktiven Lebensstil. Das ist was Positives, von dem wir den Eindruck haben, es bringt etwas und wir können 100% hinter dem stehen, was wir machen.
Ja, genau. Also das ist auf jeden Fall natürlich, dass wir im Laufen mit der Ernährung zwei Sachen haben, für die wir, die uns begeistern, ja, die uns auch in unserem Leben sehr wichtig sind und damit eben uns täglich befassen. Und wie Katrin schon sagte, man bekommt halt auch mit, dass man was bewegt, ja, und wenn es im Kleinen ist, aber wir bekommen halt sehr viele Rückmeldungen natürlich auch von Leuten, die vielleicht durch unseren Blog mit dem Laufen angefangen haben oder eben ihre Ernährung verändert haben und oder andere Dinge in ihrem Leben positiv verändert haben. Und wenn man solche Rückmeldungen bekommt, bekommt man ja in einem Job manchmal nicht so, ne, dass man nicht weiß, so was mache ich hier eigentlich und was bewege ich und hat es einen Effekt, die Arbeit, die ich hier reinstecke? Und das ist bei uns jetzt aktuell halt ganz anders, weil wir fast jeden Tag sehen, was das, was wir tun, bewegt, ja, bei anderen. Das ist sehr, sehr befriedigend auf jeden Fall.
Und was sind eure Pläne für die Zukunft?
Jetzt was bewegt betrifft?
Ja.
Ja. Ja, also wir haben ja jetzt schon in den letzten Jahren, es ist unheimlich viel passiert. Es ist eine riesige Gemeinschaft von Leuten, die sich eben für diese Themen Fitness, Laufen und vegane Ernährung und veganes Leben interessieren. Und das möchten wir natürlich weiter wachsen lassen. Das ist eigentlich so das größte Ziel, dass wir weiter diese Menschen zusammenbringen, eine Gemeinschaft entstehen lassen und auch nach außen natürlich zeigen, dass vegane Ernährung und Sport, sei es jetzt Hobbysport, aber auch ambitionierter Sport, gut zusammenpassen, dass es keine Mangelernährung ist, dass wir auch keine Freaks oder so sind. Das ist uns auch immer wichtig zu zeigen. Wir sind ganz normale Menschen, ja. Wir laufen auch nicht die ganze Zeit irgendwie durch die Gegend und tun so, als wären wir besser als andere. Wir sind auch nicht perfekt und auch das ein bisschen zu vermitteln, so ein bisschen diese vegane Lebensweise auch in die Mitte der Gesellschaft, sage ich mal, zu bringen. Wir sind ganz normale Leute und wir freuen uns, wenn wir andere damit anstecken können, ins Gespräch kommt. Ja, und das möchten wir auch in Zukunft einfach weitermachen.
Ja, sehr schön. Dann komme ich jetzt zu 5 Fragen, die ich allen meinen Gästen bisher gestellt habe. Mhm. Bei den Leichtathleten ein bisschen abgewandelter Form als jetzt bei euch. Da wäre meine erste Frage, was ist die schönste Geschichte, die ihr rund um das Thema Laufsport bisher erlebt habt?
Soll ich? Willst du?
Ich fange mal an. Mhm. Ich hoffe, wir haben jetzt nicht genau an das Gleiche gedacht. Es gibt ja in Frankfurt den Frankfurter Grüngürtel. So ein Weg rund um Frankfurt, der ist 65 Kilometer lang. Und im Jahr 2013 sind wir gemeinsam 65 Jahre geworden. Und wir wollten das irgendwie gebührend feiern.
Das ist gut gehalten.
Und haben damals gedacht, so, wir laufen jetzt einfach mal, wir nehmen uns einen Tag Zeit und laufen diesen Frankfurter Grüngürtel um Frankfurt herum darauf. Und dann haben wir gedacht, komm, wir fragen einfach noch ein paar Leute, ob sie nicht auch Lust haben. Und am Ende waren wir 8 Leute, die wirklich den kompletten Weg gelaufen sind, 8, die Teilstücke gelaufen sind und 4, die mit dem Fahrrad noch nebenher gefahren sind. Wir hatten einen großartigen Tag.
Wow, das war beeindruckend.
Das war wirklich toll. Es gibt, weil wir jetzt auch schon so lange laufen, gab es schon so viele Highlights. Also jetzt ein positiver Moment fällt mir auf jeden Fall ein. Unser Lieblingslauf ist der Brüder Grimm-Lauf. Das ist hier ein Etappenlauf von Hanau nach Steinau. 82 Kilometer in 3 Tagen, den machen wir jedes Jahr mit seit 8 Jahren. Das ist einfach so ein tolles familiäres Event auch. Und da erinnere ich mich an ein Jahr, wo ein 81-Jähriger mitgelaufen ist. Also ne, muss man sich erstmal vorstellen, 81 Jahre alt. Und der hat Höhenmeter teilweise. Da geht's über unwirsches Gelände, auch mal über Schotter, bergab und so weiter. Und der ist tatsächlich halt diese 82 Kilometer in 3 Tagen gelaufen und kam dann auch bandagiert ins Ziel, weil er gestürzt war auf der letzten Etappe, aber hat sich da richtig durchgekämpft. Und der hat bei der Siegerehrung, weil er halt auch, glaube ich, der Einzige in der M80 war, wurde dann auf die Bühne gerufen und hat Standing Ovations bekommen von allen. Also alle sind aufgestanden und das war ein totaler Gänsehautmoment, weil es halt auch so schön war zu sehen, dass man noch bis ins hohe Alter auch Sport machen kann und auch teilweise so krasse Sachen natürlich machen kann. Und das gibt mir dann immer ein bisschen Hoffnung, dass ich es vielleicht auch bis ins hohe Alter schaffe, Sport zu machen und gesund zu bleiben, ja.
Und vielleicht auf der anderen Seite ein Moment, wo ihr gedacht habt, das darf doch nicht wahr sein?
Ja, da fällt mir auf jeden Fall was ein. Immer wenn ich irgendwo bei einer Laufveranstaltung durch die Natur Müll sehe und den Läufer wegschmeißen. Also sei es jetzt irgendwie, ich esse ein Gelpäckchen oder ein Riegel und lass ihn da im Wald fallen. Das finde ich total merkwürdig, weil, also wir haben es wirklich mal gesehen bei einem Ultra-Veranstaltung in den Alpen war das sogar, beim Karwendelmarsch. Also wo man durch wunderbare Natur stundenlang durchläuft und dann liegen dann halt so Müllpapierchen von den Läufern vor einem und denkt, wenn ich jetzt hier in der Natur bin, ich möchte es ja auch sauber halten. Das ist ja mein Sportplatz, mein Spielplatz und auch für die nach uns und da so achtlos auch irgendwie zu sein. Und das, ich meine, ich kann es verstehen bei einem Stadtmarathon, dass man da irgendwie sein Gel an die Seite wirft, weil klar, da wird dann danach gereinigt, aber wir sollen das im Wald oder in den Alpen aufheben danach. Also das war für mich so ein Moment, wo ich sage, das gibt's doch nicht, ne?
Also ich würde ganz allgemein sagen, so falsches Konkurrenzdenken unter Läufern in dem Bereich, in dem wir laufen, wir sind ambitionierte Hobbysportler. Ja, und da kann es eigentlich sowas nicht geben. Da sollte man sich gegenseitig motivieren und aufbauen. Und ich habe das manchmal halt schon mit anderen Männern gehabt, wo ich auch denke, wenn ein Mann so läuft wie ich, dann reißt der jetzt eh nicht großartig was. Und ich habe so einen konkreten Lauf gehabt, 10 Kilometer Lauf hier in Rottgau bei der Winterlaufserie. Und dann waren dann auf diesem schmalen Waldweg 2 Männer vor mir. Und irgendwann habe ich bei Kilometer 1, 2 gesagt, Entschuldigung, kann ich mal vorbei? Und dann habe ich so ein spöttisches, ja klar, wir sehen uns ja eh gleich gesehen, was ich überhaupt nicht verstehen kann, weil ist doch völlig egal. Definitiv. Aber ja, gut. Also, aber so insgesamt, so dieses falsche Konkurrenzdenken, das ist einfach dort in dem Hobbysport, das ist überhaupt nicht angebracht.
Und was sind so die nervigsten Fragen oder Kommentare, die man als Veganer oder Veganerin immer wieder zu hören bekommt?
Ach, da gibt es natürlich eine ganze Menge. Aber ein Punkt, das ist auch wirklich ein Missverständnis. Deswegen ist es schön, dass du da fragst und wir vielleicht noch ein paar Leute damit erreichen können. Man bekommt häufig so zu hören, oh, vegan, das könnte ich ja nicht, weil ja hier und für euren Tofu wird ja der Regenwald abgeholzt. Also muss man erstmal sagen, man muss nicht Tofu essen. Ja, es ist keine Voraussetzung, Tofu zu essen, um sich vegan zu ernähren. Es gibt viele Veganer, die kein Soja essen oder kein Soja vertragen. Und der Soja oder das Soja, was im Regenwald, wofür der Regenwald abgeholzt wird, der wird zum allergrößten Teil zu Tierfutter verarbeitet und gar nicht zu dem Tofu, den man dann hier kauft. So, das ist so ein Punkt, wo man denkt, ach, das hat man doch vielleicht doch schon mal gelesen, aber es ist immer gut, wenn man dann doch noch was dazu sagen kann.
Es kursiert auch so unter Veganern, gibt es so das vegane Bullshit-Bingo.
Wollte ich gerade fragen, ob
das gibt's das auch, tatsächlich gibt. Also die Sachen, die man halt immer wieder hört. Ja, es ist manchmal dann so ein bisschen frustrierend, weil man halt denkt, na, das ist doch jetzt schon ganz oft auch klargestellt worden, dass es falsch ist und so. Aber es ja, es trägt sich halt immer weiter dann solche Missverständnisse. Und deswegen versuchen wir ja auch, es aus dem Weg zu räumen, ja. Und generell, was auch häufiger mal kommt, so dieses, ja, klar, du bist vegan, aber guck mal, du fliegst ja auch oder du hast ja jetzt auch hier ein Smartphone und irgendwie da mit Kinderarbeit und so. Und da muss man halt immer klarstellen, niemand ist perfekt und es ist kein Wettkampf, ne? Wer ist jetzt hier irgendwie vegan und das ist besser als jemand anderes? Es ist einfach nur was wir für uns für richtig halten und entdeckt haben. Und wir sind auch auf einem Weg. Und es gibt viele Punkte, wo wir noch auf jeden Fall Luft nach oben haben, wo andere schon weiter sind, ja. Und man soll sich ja einfach gegenseitig auch ein bisschen inspirieren und sich vielleicht was abgucken, was kann ich noch anders machen und immer offen bleiben auch für Veränderungen im Eigenleben. Und deswegen, also so solche Vorwürfe, das finde ich auch irgendwie daneben, ne? Also macht keinen Sinn aus
definitiv meiner Sicht. Und auf der anderen Seite die überraschendste oder schönste Aussage zu diesem Thema, die ihr bisher gehört habt?
Ich denke, da so ganz allgemein können wir sagen, dass wir schon häufiger Rückmeldungen bekommen, wo Leute uns schreiben und sagen, boah, ich habe ja eigentlich was ganz anderes im Internet gesucht, dann bin ich auf euren Blog gestoßen und ich wollte gar nicht laufen und jetzt laufe ich, ja. Oder ihr habt mich einfach so Stück für Stück inspiriert, dass ich an meiner Ernährung was geändert habe. Das ist ein großartiges, du hast ja nach veganer Ernährung gefragt, glaube ich. Und ich gar nicht zum Sport, fällt mir gerade ein. Aber das ist einfach ganz, ganz toll, wenn man die Rückmeldung bekommt, dass man wirklich etwas als bewirkt. Und es ist jedes Mal so ein Lächeln auf dem Gesicht, wenn wir sowas lesen. Das ist wunderschön.
Ja, und auch, also wir haben auch manchmal schon E-Mails und Nachrichten bekommen von älteren Menschen, also die auch selbst sagen, ja, ich gehöre ja bestimmt gar nicht mehr zu eurer Zielgruppe und zu eurer Leserschaft und ich falle da aus dem Rahmen, weil ich bin schon 75 oder so. Also lustigerweise haben wir durchaus nicht wenige Leserinnen und Leser, auch jenseits der 70. Und auch da, dass es da Menschen gibt, die auch zum Beispiel mit diesem Vegan-Thema mit Mitte 70 oder Anfang 70 noch ihre Ernährung verändern und so solche Gewohnheiten verändern. Ja. Das finde ich immer schön. Also so wirklich beweglich bleiben, vom Kopf her auch für Neues offen bleiben, auch bis ins hohe Alter, das freut mich immer dann auch. Ne? Und auch jetzt zu sehen, hatten wir jetzt auch beim Laufwochenenden häufiger mal ganz junge Menschen, die jetzt auch ganz anders denken. Ist ja aktuell auch hier mit Fridays for Future. Mhm. Die sind irgendwie ganz anders drauf. Ich habe dieses Thema mit Mitte 20 für mich entdeckt. Und dann kommt da eine 15-, 16-Jährige und sagt, ja hier, sag mal, fliegt ihr eigentlich? Warum? Warum macht ihr das und so? Und also die da ganz viel kritischer auch sind und schon viel weiter, als ich es damals war. Und das macht einem dann auch Hoffnung für die Zukunft irgendwie.
Und was würdet ihr jungen Sportlern oder jungen Menschen mit auf den Weg geben wollen?
Auf jeden Fall, dass unserer Meinung nach für einen Hobbysportler, aber auch für Leistungssportler, man nie vergessen darf, dass es auch Spaß machen soll. Also der Spaß sollte im Mittelpunkt stehen, weil wenn es keinen Spaß macht, dann kann ich auch als Leistungssportler nicht langfristig dranbleiben. Das heißt, immer überlegen, warum mache ich das eigentlich? Und das ist aus meiner Sicht das Wichtigste, den Spaß erstmal in den Vordergrund stellen. Alles andere kommt dann hinten dran. Ne?
Und ich würde noch ergänzen, so dass man das, was man eben macht, dass man das nicht als selbstverständlich ansieht, dass man einfach gesund ist, dass man die Zeit und vielleicht auch in einem Land lebt, in dem man dann so Sport machen kann und trainieren kann. Das ist für uns, die hier in Deutschland leben, wir nehmen das so hin, aber das ist einfach auch nicht selbstverständlich.
Vielen Dank für dieses Interview.
Danke dir.
Danke, dass wir dabei sein durften. Hat Spaß gemacht.
Fand ich auch. Wenn ihr mehr über die beiden erfahren wollt, schaut doch einfach auf ihre Internetseite www.beweg.de vorbei. Den Link dazu und zu ihrem Podcast findet ihr in den Shownotes dieser Folge und auf meiner Internetseite www.meinathlet.de. Wenn euch die Folge gefallen hat, abonniert den Podcast und hinterlasst mir eine kurze Bewertung. Und wenn ihr mehr Hintergrundinformationen zu meinen Gästen und dem Podcast haben wollt, schaut doch einfach mal auf meinem Instagram-Kanal meinathlet vorbei. Mein Name ist Benjamin Brömme, vielen Dank für eure Zeit und bis zum nächsten Mal.